Bitte schlag den Römerbrief auf. Wir betrachten heute Römer 1, Vers 18. Der Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, werden wir heute Morgen betrachten. Bis zu diesem Punkt hatten wir die Einführung des Apostel Paulus in seinen Brief, und hier ist nun ein Übergang. Und von Vers 18 von Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 20 haben wir diesen Fokus auf die Gerechtigkeit Gottes, auf seinen Zorn und die Sündhaftigkeit des Menschen. Das ist ein schweres Thema, denn was wir bis jetzt betrachtet haben, war ja die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, auch das im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus. Das waren die Verse 16 und 17. Und wir haben das betrachtet. Und wir hatten die gute Nachricht. Und wie es ein Kommentator gesagt hat, jetzt kommen die schlechten Nachrichten. Der Mensch ist ein Sünder. Und er braucht einen Retter. Und so betrachten wir jetzt das gemeinsam. Wir werden sehr langsam hier durchgehen. Es ist ein schweres Thema. Es ist nichts, das man auf die leichte Schulter nehmen kann, so wie es in der Schrift allgemein der Fall ist. Aber hier ist es, wie ich denke, besondere Behutsamkeit notwendig. Und wir sollten darauf achten, dass wir es gut behandeln, zu seiner Herrlichkeit und zu unserer Erbauung. Nun, Römer 1, Vers 18. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir beten, dass du uns deinem Wort unterordnest, unterstellst, dass wir es hören, dass wir es auch annehmen und dass du uns Verständnis schenkst im Bedenken deiner ewigen Eigenschaften, deiner Göttlichkeit, dass wir erzittern mögen vor dir, dem heiligen Gott. Und dass wir auch daran erinnert werden an deine Gnade und Barmherzigkeit, denn du bist ein Gott der Liebe. Und das durch das Werk und die Person deines Sohnes Jesus Christus. Wir beten all dies im Namen seines heiligen Namens. Amen. Macht dich dieser Abschnitt, ist dir dieser Abschnitt ungemütlich? Fühlst du das Gewicht dieser Sprache von Feuer und Schwefel? Etwas, das jeder Amtsträger tut, wenn er predigt, dass er darauf achten muss, wie er Dinge sagt, wie er seine Stimme erhebt oder nicht, wie er seinen Körper bewegt. Denn Gottes Wort spricht sehr deutlich für sich selbst, ohne dass man jetzt Theater spielen müsste. Und das, was wir gerade gelesen haben, ist im Besonderen schwer. Es ist sehr gewichtig. Es sollte dich zumindest ein bisschen einschüchtern. Aber ich möchte noch einmal die Frage stellen: Wird dir ungemütlich? Und einige von euch, die regelmäßig in der Kirche sind und den Dienst von dieser Kanzel gehört haben, denken vielleicht, der Pastor ist sehr freundlich, er ist sehr direkt, manchmal auch, wenn du jetzt das denkst, Vers 18 ist nicht mein Wort. Es ist nicht ein Teil meiner Predigt, sondern es ist einfach nur aus der Bibel. Denn der Zorn Gottes, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das lässt die Welt, das ist der Welt unbequem. Und in diesem Text wird diese Realität auch erwähnt. Unsere Ohren mögen es nicht, so etwas zu hören. Und so denkst du vielleicht, das ist etwas harsch, oder? Gibt es nicht eine freundlichere Weise, das auszudrücken? Gibt es eine wohlgefälligere Interpretation oder eine liebenswürdigere Interpretation dieses Abschnittes? Und ich möchte euch ermutigen, nicht nach Liebenswürdigkeit zu suchen, sondern nach Aufrichtigkeit, gerade bezüglich des Wortes Gottes. Und hier auch nach einem einfachen Umgang und Ringen mit dem zu streben, was Gott hier sagt. Ihr könnt vielleicht denken, das ist ein harscher Abschnitt. Aber wegen der Zeit und wegen der Aufmerksamkeitsspanne werde ich etwas kurz durchgehen. Dieser Abschnitt ist jetzt nicht in einem großen Abstand zu Vers 16 und 17 geschrieben. Und auch nicht den Versen 19 bis 23, die folgen. Dieser Vers hier ist inmitten eingebettet, inmitten des Evangeliums, das Paulus in den umliegenden Versen verkündet. Und er nutzt hier eine Methode, um die Notwendigkeit der Gnade Christi, die alleine durch den Glauben empfangen wird, zu betonen. Und das ist die gute Botschaft. Es gibt Errettung. Und die schlechte Botschaft ist, ohne diese Errettung sind wir einfach nur Sünder und dem Zorn Gottes unterworfen. Das ist Paulus Kommunikationsmethode. Das ist auch Teil der inspirierten Schrift hier, die vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Und ich möchte, dass wir heute zwei Dinge davon sehen. Erstmal, Vers 18, dass Gottes Zorn gegen alle Sünde gerichtet ist. Gottes Zorn ist gegen alle Sünde. Gottes Zorn ist gegen alle Sünde. Und dann auch Vers 18, Sünde unterdrückt die Wahrheit. Sünde unterdrückt die Wahrheit. Oder wie es im Text heißt, hält sie auf. Denn der Zorn Gottes wird geoffenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Wenn Paulus hier sagt, wird, dann nutzt er hier eine Wirklichkeitsform, eine passive Gegenwartsform. Er sagt hier, Gott wird nicht nur Sünde strafen, das ist nicht nur etwas Zukünftiges, etwas, das passieren wird, sondern es ist etwas Gegenwärtiges. Gott offenbart jetzt seinen Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist eine so wichtige Sache, denn du und ich, ihr und ich, wir leben in einer Welt von Kreditkarten. Du nimmst jetzt und zahlst später, nicht wahr? Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht erwartet, dass man direkte Konsequenzen für wirkliche Taten bekommt. Du und ich würden es hassen, wenn die Geschenke, die wir lieben, zu bekommen. Aber wir würden gerne aufschieben, dafür zu zahlen. Ja, schieb's auf. gib mir jetzt das Geschenk, aber lass mich jetzt noch nicht dafür bezahlen. Lass es mich später bezahlen. Jetzt möchte ich erstmal das genießen und dann später möchte ich dafür zahlen. Das ist eine der großen Verpflichtungen einer Religion, die absolute Bekenntnisse auch ausdrückt. Die Person sagt, ich kann das tun, was ich will, und das kann ich jetzt tun. Und später habe ich die Konsequenzen. Ich habe Zeit. Ich habe das unbekannte Morgen und da kümmere ich mich morgen drum. Ich kümmere mich in den kommenden Jahren darum. Oder sogar der Mann, der Mensch, der Gott hasst, obwohl er weiß, dass es ein Gott gibt, sagt er, nun, du lebst nur einmal. Man lebt nur einmal. Ich mache, was ich will und mache das jetzt und kümmere mich später um die Konsequenzen. Aber dieser Abschnitt der Schrift stellt sich dem entgegen. Es ist eher so, dass der Zorn Gottes aktuell ist und er ist offenbart in der Weise, wie Paulus es hier sagt. Er ist manifestiert und zwar aus einer Quelle heraus. Die Weise, wie Paulus es beschreibt, er spricht über Gott, den Autor des Zorns, aber gemäß der göttlichen Vorsehung, wie er Dinge in dieser Welt tut. Das sagt Paulus zu uns. Ich möchte euch sagen, es ist nicht undeutlich. Es ist nicht undeutlich, es ist sehr klar. Es ist offenkundig. Das ist der Hauptpunkt dieses Abschnitts. Dass man klar sein muss über diese Dinge. Dass man keinen Raum für Diskussionen lässt. Oder etwas klein zu reden. Es sollte uns alle treffen. Und es sollte die Welt treffen mit diesem Gewicht eines Gottes, der nicht abwesend ist mit seiner Gerechtigkeit. Oft wird es gesagt, es ist ein Nachteil der mittelalterlichen Leute gewesen, dass sie Angst hatten vor Gott. Ihr lest es in den mittelalterlichen Quellen, auch bei den Reformatoren, dass da so viel Furcht ist vor Gott. Und viele Soziologen schauen auf diesen Teil der Weltgeschichte, ob es jetzt der alte Osten ist oder das Mittelalter oder die westliche Welt. Und sie sagen, die Menschen taten Dinge, weil sie Angst hatten vor Gott. Und die modernen Menschen oder postmodernen Menschen sind von dieser Geißel frei. Das war etwas in einer primitiven Kultur. Etwas, das mit Aberglauben zu tun hatte. Dass sie dachten, Gott würde das Leben lenken würde. Dass er alle Dinge, die passieren, irgendwie lenken würde. Dieser Aberglaube. Und ich möchte euch sagen, Christen, Wörter wie Gottes Zorn, ist dir unbequem? Dann musst du dich damit auseinandersetzen. Das ist nicht mein Wort, das ist nicht die Meinung von Nick oder von reformierter Theologie oder was auch immer das sein soll. Es ist schwarz auf weiß in der Heiligen Schrift. Ihr müsst damit ringen. Du musst damit ringen und damit dich auseinandersetzen. Das ist das Wort Gottes. Du musst dich dem unterordnen. Es ist Wahrheit. Es hängt nicht von dir ab, sondern von dem, der es vom Himmel her offenbart. Der seinen Zorn vom Himmel her offenbart. Und der souverän in seiner Schöpfung handelt. Und du sagst vielleicht, das klingt hart, das klingt heftig. Ja, das tut's. Aber es ist das Wort Gottes. Und es sollte uns dazu bringen, den Gott zu fürchten, dessen Wort das ist. Wir fahren fort und ich möchte noch etwas aufzeigen. Es ist nicht nur, dass der Zorn Gottes gegenwärtig offenbart wird, sondern dass er geoffenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und ich möchte das deutlich machen. Alle. Das ist auch wieder nicht undeutlich im Text. Einige werden nämlich sagen, das ist nur ein altes Buch für eine altertümliche Zeit. Das hat vielleicht Relevanz für die ursprünglichen Leser. Und natürlich hat es das gehabt. Aber welche Relevanz hat das für mich? Oder andere sagen, es ist ein altes, nahöstliches Buch. Oder Soziologen würden vielleicht sagen, das ist so ein jüdisch-christliches Buch. Das hat nicht wirklich Relevanz für Asiaten oder Südafrikaner oder Russen oder Südamerikanern oder Indianern. Aber das ist nicht das Zeugnis hier. Es ist eher so, dass der Zorn Gottes geoffenbart wird gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Von allen Menschen. Ohne Ausnahme. Es ist eine universale und allgemeine Wahrheit, die hier ausgedrückt wird. Nicht eine einzige Person auf dem Angesicht dieser Erde und in der ewigen Geschichte oder der ganzen Geschichte dieses ewigen Gottes, der Gott, der eine unsichtbare Eigenschaft ewiger Macht hat, nicht eine einzige Person ist außerhalb dieser Realität. Und nicht eine einzige Sünde, nicht eine Sünde, die diese Person ausführen, nicht eine Handlung von Gottlosigkeit oder Ungerechtigkeit sind außerhalb der Herrschaft dieses Gottes und des Zornes, den diese Handlungen verdienen. Es gibt keine Ausnahme. Es wird hier keine Ausnahme gemacht. Warum ist das wichtig? Nun, es ist wichtig, weil in unserer heutigen Zeit wir glauben, dass wir unsere eigene Wahrheit haben können, dass wir die Umstände lenken können, dass wir der Meister dass wir bestimmen können darüber, ob wir irgendeiner Sache verpflichtet sind oder einer Sache schuldig sein können. Und ich möchte sagen, das ist eine große Illusion des modernen Menschen. Du und ich haben keine Kontrolle über das Wetter oder über die Regierung. Als Individuum hast du keine wirkliche Kontrolle. Du kannst vielleicht eine Stimme abgeben, aber mehr kannst du nicht. Menschen können über dich bestimmen, ungeachtet deiner Wünsche. Du bist nicht souverän in deiner eigenen Sphäre. Und du bist ganz bestimmt nicht souverän gegenüber deinem Schöpfer. Das bedeutet, dass die Person, die sagt, ich habe gehört, was ihr Christen sagt, und ich lehne es ab und ich möchte es nicht. Das aber nivelliert nicht den Fakt, dass du einen Schöpfer hast. Du kannst die Bibel ablehnen und du kannst sie in deinen Garten verbrennen und kannst die Asche auf die Straße schütten, dass sie weggespült wird. Und du kannst die Aufforderungen des Wortes Gottes und die Person Jesus Christus ablehnen, aber es bleibt doch die Wahrheit, dass ein Gott im Himmel ist, der regiert. Und er hat dich geschaffen. Und er hat etwas zu sagen über dein Herz und deine Seele. Und er wird dich richten, ungeachtet dessen, wie du dich darüber fühlst. Jede einzelne Sünde, die du getan hast, und die du öffentlich getan hast, sichtbar, und die du geheim getan hast, jede einzelne Sünde, jeder Gedanke, jede Gesinnung deines Herzens, die dem Wort Gottes widerspricht, ist vor ihm sichtbar. Und du wirst vor ihm gerade stehen müssen dafür, für jede einzelne. Pastor, das ist heftig. Das ist wieder Feuer und Schwefel predigen. Ist es dir nun ungemütlich? Wenn es das erste Mal ist, dass du von so etwas unbequem war, dann möchte ich dir sagen, diese Diese Aussage über dein Leben hat bereits bestanden, bevor du angefangen hast zu atmen. Und bevor du überhaupt in der Lage warst, diese Wahrheit willentlich zu unterdrücken. Paulus beschreibt diese zwei Aspekte der Sünde, die wir hier im Abschnitt sehen. Zwei Worte, die unterschiedlich übersetzt werden. Und manchmal auch synonym übersetzt werden. Man kann zum Beispiel Asevion, das erste Wort, das ist Gottlosigkeit. Und das zweite, Adikion, bedeutet, die Wurzel davon bezieht sich auf Gerechtigkeit. Und hier ist es in dem Fall Ungerechtigkeit. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und ich würde allgemein sagen, dass Christen, ob sie jetzt Englisch oder Deutsch sprechen, diese zwei Worte, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, sind auch im Deutschen wahrscheinlich ziemlich austauschbar für viele. Wenn du gottlos handelst, dann handelst du auch ungerecht. Wenn du ungerecht handelst, dann handelst du gottlos. Aber im originalen Griechisch gibt es ja einen Unterschied. Das erste Wort, Gottlosigkeit, bezieht sich auf den Charakter der Sünde, der in seiner Essenz mangelnde Frömmigkeit ist. Gottlosigkeit. Nicht Gott nicht ehren und nicht anzubeten. Das Leben nicht für Gott zu leben, nicht so zu leben, wie er es zu seiner Ehre wollte, sondern gottlos sein, ein Leben gelebt, als wäre Gott blind, als wäre er unfähig, als hätte er keine Macht und letztlich, als würde er gar nicht existieren. Gottlosigkeit. Dieser erste Aspekt von Sünde, die gerechterweise mit Zorn behandelt wird von dem Heiligen Gott des Himmels. Und dann das zweite Wort, Adikion. Ungerechtigkeit. Alles, was Unmoral meint. Der Zustand der Gedanken, des Herzens, die Dinge, die uns dazu treiben, Dinge, das Böse zu tun. Alles, was dem offenbarten Willen Gottes entgegensteht. Die Gedanken, die Wünsche, die Begehren einer Person, die gegen Gott gerichtet sind. Verdorbenheit. Bosheit. Die in Handlung, in Wort und Tat ausgeführt werden. Und ich denke, es ist wahrscheinlich so, dass einige von euch hier wieder ein Problem haben. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, wir nutzen vielleicht diese Sprache und werfen auch mit diesen Worten in geistlichen Gesprächen um uns. Und das ist so christliches Vokabular. Aber wenn ihr wirklich drüber nachdenkt, worüber wir hier reden, diese Worte sind ziemlich entgegengesetzt zu dem, was die Welt uns eigentlich lehrt. Denn was sagen wir letztlich? Wir sagen, es gibt einen Unterschied. Es gibt Gottlosigkeit, also es gibt Gottergebenheit und Gottlosigkeit. Es gibt Gerechtigkeit und es gibt Ungerechtigkeit. Wir sagen, es gibt richtig und falsch, es gibt gut und böse, es gibt Verdorbenheit und es gibt Heiligkeit. Und diese Dinge sind real. Die sind nicht nur theoretisch. Die sind nicht nur, das ist nicht nur ein Bestandteil einer antiquierten Geschichte. Das, was hier heute oft so, wie es heute oft betrachtet wird. Vielleicht sogar gegenwärtig. Schaut einen Film an, lest ein Buch. Was ist heute die Taktik? Psychologisiere einfach jede Bosheit im Herzen des Menschen weg. Relativiere es. Schiebe es auf die Umstände des Lebens und erkläre es weg, damit es entschuldigt wird. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran und mir ist klar, dass das jetzt für viele von euch unbekannt ist. Aber Am 15. April 2013 gab es eine schlimme Tragödie, einen Terrorangriff. Das war der Bombenangriff auf den Boston-Marathon. Drei Leute wurden getötet, 280 Leute wurden verletzt, einige haben Gliedmaßen verloren. Das ist heftig, ja. Einige Läufer haben Gliedmaßen verloren. Drei Leute wurden getötet. 15. April 2013. Und im Juli dann wurde das Time Magazine veröffentlicht. Diese Zeitung ist ja weltweit bekannt. Und da wurde Dzhokhar Tsarnaev, einer der Attentäter, wurde auf dem Titelbild abgebildet. Und das ist ja eine große Sache, auf dem Titelbild zu sein. Er war der niedliche der zwei Bombenattentäter, die drei Leute getötet haben und 280 Leute verletzt haben. Und es hat die Kultur und das Leben der Menschen für immer verändert. Und dieser Artikel ist kaum 3 Monate von dem Ereignis entfernt. Und die nicht nur es gab ein ganzes Exposé in diesem, also eine Ausführung über diesen Joker. Alles über sein Leben. Alle die Dinge, die ihn dazu bewegt haben, diese Tat letztlich auszuführen. Und Time hat nicht gesagt, dass es gerechtfertigt war, aber letztlich haben sie eine Rechtfertigung vorgelegt. Aber es gibt keinen Umstand auf diesem Planeten, kein Umstand, der es rechtfertigt, drei Menschen durch eine Bombe zu töten oder 200, fast 300 Leute zu verletzen. Es gibt keinen Umstand, der das rechtfertigt. Und in Filmen heute sehen wir vielleicht auch die Bösewichte, diese Filme über Bösewichte. Und wo man sagt, achte nicht auf die Grausamkeiten, die sie verüben, die Leute, die sie getötet haben. Sie hatten Gründe dafür. Vielleicht hatten sie Probleme in der Kindheit. Vielleicht wurde ihnen Schlechtes getan. Kein Böses ist so böse, dass es nicht irgendwie verstanden werden kann. Es ist alles grau geworden. Und das ist eine Linie, wo die Welt uns als Christen auffordert, dass wir dem einfach uns anschließen. Und wir sagen, wenn jemand was Böses tut, und die sagen, wenn jemand was Böses tut, dann wurde er dazu gezwungen durch Umstände, durch andere Leute. Aber all diese Umstände wischen nicht die Verantwortlichkeit für das Böse ab, das diese Leute tun. Gute Gründe für böse Handlungen löschen das Böse dieser Handlung nicht aus. Ist euch das unbequem, Kirche? Ich könnte das nicht sagen, was ich jetzt sage, in den heutigen Medien. Ich könnte das nicht in den heutigen Filmen sagen. Ich könnte diese Dinge nicht so deutlich identifizieren, wie ich es hier tue. Aber wenn du ein Christ bist und wenn du mit dem Wort Gottes vertraut bist, dann weißt du, Gottes Wort tut das. Du musst nicht diese Entscheidungen, du musst diese Entscheidungen nicht treffen. Du kannst Dinge bewerten nach dem gemäß, wie Gottes Wort es lehrt. Gott bleibt der Richter. Und du bleibst eine Person, die klare Kategorien hat über das, was ihm gefällt und das, was er verachtet und ihn entehrt. Zweitens, in diesem Abschnitt sehen wir, wie die Sünde die Wahrheit unterdrückt oder aufhält. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen oder die du dir vielleicht gestellt hast oder auch nicht. Was machen Leute eigentlich, wenn sie sündigen? Vielleicht soll ich es so ausdrücken oder frag es so. Was tue ich, wenn ich sündige? Was tue ich? Und einige antworten vielleicht, so, und das sind teilweise gute Antworten. Ja, sie folgen ihren schlechtesten Eingebungen oder Neigungen. Oder wenn wir Gutes tun, dann tun wir das, was Gott gefällt, und wenn wir sündigen, tun wir das, was uns gefällt, was Gott dann nicht gefällt unbedingt. Oder wenn wir es jetzt definieren können, Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung oder Übertretung von dem Gesetz Gottes. Aber, das ist auch eine Definition, aber unsere Sünde, unsere Ungerechtigkeit, unsere Gottlosigkeit sind in sich selbst unmoralische Handlungen unserer Herzen, die einen Effekt auf uns haben. Und das nutzen wir als sündige Menschen taktisch gegen Gott. Wir setzen das taktisch gegen Gott ein. Und zwar ganz persönlich. Wieso sage ich sowas? Wegen dem, was hier im Abschnitt steht. Paulus beschreibt, was die Ungerechtigkeit tut. Er sagt, dass die Menschen, die das tun, und das sind alle, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, er sagt, dass sie durch ihre Ungerechtigkeit die Wahrheit aufhalten oder unterdrücken. Sie unterdrücken die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Um das nochmal zu sehen, ich sehe im Englischen, reflektiert es die Originalsprache auch wiedergibt, das Wort, was aufhalten, also hier im Deutschen mit aufhalten übersetzt wird, ist ein Partizip. Es ist quasi eine Vergangenheitsform. Oder es ist keine Vergangenheit. Es ist nicht etwas, das du mal getan hast, sondern du tust es jetzt, so rum. Ja. Keine Vergangenheitsform, sondern Gegenwart. Es ist etwas, das du jetzt tust. Manche sagen auch, im Text steht eigentlich unterdrücken, aber hier benutzt man jetzt ja das Wort aufhalten. Das gefällt manchen Übersetzern. Weil manche sagen, wenn man sagt unterdrücken, dann ist es quasi weg, dann ist es nicht mehr da. Aber das, was hier betrachtet wird, ist, dass unsere ungerechten und unmoralischen Taten, unsere Sünden, das, was wir tun, dass wir den Mund Gottes schließen wollen. Das tun wir, wenn wir die Wahrheit kennen und sie hassen und es ablehnen, diese Wahrheit in unser Leben sprechen zu lassen. Das ist das, was das sündige Herz tut, wenn es Gott davon abhalten will, zu ihm als Kreatur zu sagen, tu das nicht. Tu das nicht. Wir sind wie Kinder, die ungehorsam sind gegenüber ihren Eltern, und die Eltern werden lauter, wir werden lauter als Kinder und werden lauter, damit wir nicht hören, wie die Eltern sagen, stopp. Habt ihr das schon mal getan, Kinder? Die Eltern, Mama und Papa sagen was und ihr werdet einfach lauter, ich kann dich nicht hören, ich kann dich nicht hören, ich kann dich nicht hören. Denn was wir uns selbst sagen, ist eigentlich dasselbe. Das, was im 1. Mose Kapitel 3 gesagt wurde. Der Grund ist genau dort. Die Sünde hatte immer diese Eigenschaft. 1. Mose 3 bitte aufschlagen, die Verse 1 bis 5. Da ist diese Interaktion zwischen der Schlange, die immer noch Beine irgendwie hat, und Gottes Geschöpfe, die in seinem Bild geschaffen wurden, Adam und Eva. Kapitel 3, Vers 1 und 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Sie sprach zur Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, Aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an. Da ist Gottes Wort ergänzt worden. Er hat es nie gesagt. Ihr sollt es nicht anrühren. Rührt es nicht an, damit ihr nicht sterbt. Aber da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Hört ihr die Lüge? Gottes Wort sagt das, ja, ja. Aber wirklich, das stimmt gar nicht. Wenn du sündigst, wird er dich nicht töten. Es ist nicht wirklich wahr, was da steht. Das ist die Lüge der Sünde, die Gott einen Lügner nennt und die Erkenntnis der Wahrheit aufhält, unterdrückt und die der Menschheit zuruft, tut, was ihr wollt. Tut, was ihr wollt. Sein Wort ist nicht wirklich wahr und er redet nicht wirklich zu dir. Er wird dich nicht töten. Vom Kontext her wusstest du hast einen guten Grund, du möchtest sein wie Gott. Seht ihr, für uns, wenn wir sündigen und wenn wir diese unmoralischen Handlungen tun, dann sagen wir immer sowas in der Art. Wir sagen uns selber etwas. Ob wir jetzt in Christus sind oder außerhalb von Christus, wir sind ein Geschöpf und wir tun das. Und wir sagen zu uns selbst, ich mache, was ich will, denn ich werde mich besser fühlen. Ich werde mich besser fühlen, als wenn ich das nicht tun würde. Und ein anderes, Gott möchte nicht, dass ich außerhalb der Ehe mit jemandem schlafe, aber wenn ich es tue, werde ich mich besser fühlen. Sein Wort sagt mir, ich werde mich schlechter fühlen, aber ich werde mich besser fühlen. Ich fühle mich besser, ich werde besser sein, ich werde mehr Behaglichkeit haben, ich tue einfach, was ich will. Oder wenn ich das tue, wenn ich die Freude haben werde, die ich begehre, diese Handlung wird Dinge in mir bestätigen. Es wird mich weiter voranbringen, als wenn ich nur das tue, was Gott will. Wenn ich Gottes Wort ablehne, dann fühle ich Überführung. Wenn ich sein Wort nicht studiere, dann werde ich über die Sünde, die ich tue, werde ich Kummer haben. Nein, das stimmt nicht. Ich lehne das ab. Wenn ich mit ihr zusammen bin, dann bin ich echter, dann bin ich mehr ich selbst. Wenn ich nur diesem Begehren folge, dann werde ich mich nicht länger drum sorgen, was er von mir will, und ich werde aber auch nicht mehr seinem Zorn unterworfen sein. Unsere Sünden lügen. Das sind Lügen, die Gott einen Lügner nennen, die das Zeugnis seines Wortes unterdrücken, in der Hoffnung, dass wir keine Überführung mehr wahrnehmen und dass wir auch keine Gerechtigkeit mehr empfangen können. Lässt sich das ungemütlich dastehen, Christ? Es sollte uns ungemütlich sein. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu Christus zu wenden und euch an ihn zu klammern, anstatt an unsere Sünden, die uns nur von Gott trennen und uns vor Gott schuldig sein lassen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und wir bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge zu verstehen und dass du durch das Lehren des Heiligen Geistes uns unterweist und dass du uns diesen Dingen unterwirfst, dass du uns überführst dadurch von den Wahrheiten, die da stehen und dass wir ein Volk sein, das von der Sünde wegrennt und hinrennt zu Jesus Christus. Wir beten in seinem heiligen Namen. Amen.